SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. SWR 2 Tandem hören Sie in dieser Woche in etwas anderer Form. Ab 19:30 senden wir jeden Abend eine Folge von Der stumme Tod nach dem Roman von Volker Kutscher. Das ist die Hörspielfassung der neuen Staffel von Babylon, Berlin. Diese Fernsehserie um den Kommissar Gereon Rath in Berlin der 20er und 30er Jahre, an der auch die ARD beteiligt ist, hat international enormen Erfolg und wurde in Dutzende Länder verkauft. Das liegt wohl auch daran, dass man sich wirklich in diese Zeit versetzt fühlt. Und das wiederum ist sicherlich ein Verdienst vom Szenebildner von Babylon, Berlin. Uli Hanisch und sein Team haben für die Serie eine gigantische Kulisse geschaffen, die uns in die Hauptstadt in der Zeit zwischen, die uns die Hauptstadt in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen zeigt. Und er ist jetzt live aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Hanisch.
Guten Abend aus Berlin.
Herr Hanisch, ich habe einen Artikel, ein Porträt in der Zeitung Die Welt über Sie gefunden, das überschrieben war mit Herr über Dreck und Schönheit. Wie fanden Sie diese Ehrenbezeichnung oder diese Betitelung?
Das hat mir sehr gut gefallen damals. Das trifft es ganz gut. Es kam ein bisschen aus dem Gespräch, aus dem damaligen Interview zustande, wo ich auch von früheren Arbeiten erzählt habe. Angefangen mit dem Parfüm 2005 oder 2006, als es rausgekommen ist, wo wir wahnsinnig viel mit Schmutz experimentiert haben, um eben dieses damalige Paris herzustellen, das ganze haptische und olfaktorische Thema von Parfüm. Und dann gab es noch Anonyma, wo wir das zerstörte Berlin 45 mit wahnsinnigen Staubbergen angefüllt haben und so weiter. Also mit dem Thema Dreck und Schmutz habe ich mich tatsächlich sehr, sehr viel beschäftigt. Naja, und die Schönheit kommt dann vielleicht eben gefühlt aus den ganzen vielen prachtvollen Räumen, die man auch immer mal so herstellt. Mhm. Also ein Kompliment eher.
Und wie viel Dreck steckt in Babylon, Berlin? Also es spielt ja auch in einer aufregenden Zeit, auch in einer sozial schwierigen Zeit.
Ja, wir haben ja versucht natürlich diese Zeit als Sittenbild der Weimarer Republik zu porträtieren und zu skizzieren und haben uns da viele Gedanken drüber gemacht. Also die Stadt gilt ja bei uns als sozusagen Protagonist, ist ja auch Teil des Titels. Und die Außenwelt, also der Stadt Berlin, war damals sicherlich in einer ganz anderen Form dreckig oder schmutzig, als es heute so der Fall ist. Ehrlich gesagt, sogar als man noch in den 80er oder 90er Jahren in Berlin war, wo also unheimlich viel noch mit Kohleöfen geheizt wurde, hatte man ja in Berlin gefühlt, wenn man morgens aus dem Haus gegangen ist, mittags schon schwarze Fingernägel, obwohl man eigentlich gar nichts angefasst hat. Ja. Wenn man sich das irgendwie so vor Augen führt und das mit der Zeit damals vergleicht, wo also quasi jeder Haushalt mit Kohle geheizt hat, plus dass die ganze Industrie und alles noch viel ungefiltert irgendwie draußen war. Also ich glaube, dass die Leute natürlich nicht dreckiger oder unhygienischer waren als heute, aber es gab da, glaube ich, noch andere Maßstäbe. Und ich glaube, ein normaler oder ein, wie man so will, ein gesunder alltäglicher Schmutz war, glaube ich, ganz allgegenwärtig. Und das haben wir natürlich, was jetzt die Straßenmomente angeht, versucht auch wieder darzustellen.
Sie hören SWR 2 Tandem anlässlich der neuen Staffel von Babylon Berlin, die Ende der Woche beginnt. Und des dazugehörigen Hörspiels, das wir auch heute wieder senden, spreche ich mit einem Mann, der bei der Fernsehserie eine tragende Rolle hatte im wahrsten Sinne, nämlich als Szenenbildner. Uli Hanisch hat mit seinem Team das Berlin der späten 20er Jahre wiedererstehen lassen, auf dem Gelände des Studios Babelsberg in Potsdam. Herr Hanisch, hätte man es nicht auch irgendwo drehen können, in einer Metropole, in der noch genug Bausubstanz aus dieser Zeit steht? Weiß nicht, Budapest oder sowas?
Naja gut, also man muss natürlich ganz doll unterscheiden. Ne? Wir haben tatsächlich das große Glück gehabt, für Babylon Berlin in Zusammenarbeit mit dem Studio Babelsberg also eine sehr große Außenkulisse zu bauen, was ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang in der Größenordnung ist. Also wir haben da quasi nicht eine Straße, sondern einen ganzen Häuserblock gebaut als eben permanente Außenkulisse, um dort alle Straßen und also Straßenszenen und öffentliche Plätze drehen zu können. Das muss man sich so vorstellen, dass da quasi wirklich nur Fassaden stehen, davon aber recht viele. Wenn man durch die Tür durchgeht, steht man in einem Gerüst und ist schon wieder draußen. Und eigentlich alle dazugehörigen Innenräume, also Innenmotive, wie wir sagen, entstehen dann tatsächlich in der Stadt Berlin an Originalschauplätzen sozusagen. Und das ist also im Anteil dessen, was man in der Serie zu sehen bekommt. Also sagen wir mal, im Verhältnis haben wir, glaube ich, 15 Drehtage in dieser Straße gedreht und 150 oder so draußen in Berlin. Also der, ne, also wir haben tatsächlich.
Aber da dann halt meistens drin, dann wahrscheinlich.
Ne? Dann aber meistens drin, und wir waren am Alexanderplatz, wir hatten andere spezifische Außenmotive, wie wir dann wiederum sagen, vor dem Haus von irgendeinem Protagonisten oder sowas ähnliches, was dann sozusagen auch in der Stadt stattgefunden hat, aber eben alles, was öffentliche Straßen und Plätze waren, fand in dieser Außenkulisse statt. Und ansonsten tummelt man sich in einem sehr, sehr schnellen Tempo, also jeden Tag woanders an Originalschauplätzen. Insofern kann man eben auch nicht sagen, das sieht man der Serie auch hoffentlich an, dass das sozusagen in einer Kulisse die ganze Zeit stattgefunden hat, sondern wir bewegen uns sozusagen schon in der echten Welt.
Und gut, aber da müssen Sie natürlich, wenn Sie Innenräume nutzen, ja auch die Zeit dann treffen. Ne? Ist das genau, dann auch also, Ihr Job oder?
Genau, also was wir ja, also das Szenenbild beschreibt ja sozusagen oder denkt sich im Prinzip die Welt aus, in der die Geschichte zu Hause ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in dem Fall macht man sich, also es ist natürlich ein historischer Film, immer eine Zeitreise. Das heißt, wir machen uns sehr viele Gedanken natürlich über den Inhalt der Geschichte, was wir damit aussagen wollen. Und hier wollten wir eben, dass Berlin der Weimarer Republik, bevor es eben ins Dritte Reich abgerutscht ist, porträtieren. Haben uns über die politischen Verhältnisse, die sozialen, die kulturellen, also alle Belange große Gedanken gemacht und haben da versucht, eben ein Sittenbild herzustellen und in die entsprechenden Räume dazu zu finden. Ne? Das ist im Prinzip die Aufgabe. Und wenn man dann eben, wie Sie sagen, an die Originalschauplätze kommt, also die man natürlich auch sehr mühsam zusammensuchen muss, also wir haben, ne, um mal so ein paar Zahlen sozusagen rauszuhauen, in diesen 160 oder 70 Drehtagen, die wir da insgesamt hatten, also weit über 250 Motive gehabt. Also man kann sich vorstellen, in welchem schnellen Tempo wir da unterwegs sind, wann man eben, wie kurz man auch letztendlich dann nur dreht, ja, dann werden also Motive gesucht, da ist man also an fast Hunderten und fast Tausenden von Orten unterwegs, um die richtigen zu suchen. Dann kommt man dahin und versucht, die dann eben sozusagen in diese Zeitmaschine zu stecken und in die 20er Jahre zurückzubekommen. Und das ist dann eben in der Tat eine große Materialschlacht.
Ich entsinne mich da an diesen Nachtclub. Ich weiß nicht, wie hieß der doch gleich? Mokka?
Mokka, das ist Mokka FD.
Genau, also da stelle ich mir, ich denke, den gibt es nicht mehr, ne? Den mussten Sie wahrscheinlich erfinden.
Den mussten wir natürlich erfinden. Das Mokka FD gab es im Berlin der 20er Jahre. Das war eine Art Institution. Das sah allerdings völlig anders aus. Und das war für uns so ein bisschen der zentrale Ort, um das Nachtleben Berlins zu dokumentieren oder darzustellen. Unser Stichwort war so ein bisschen das Berghain der 20er Jahre. Also ne, das Berghain als sozusagen als der berühmteste Nachtclub der Welt.
Berghain ist eine ganz angesagte Disco, kommt ja immer keiner rein, das muss man vielleicht gar erklären.
Genau. Ja. Erstaunlicherweise, genau. Und das war sozusagen so unsere interne Überschrift, so wie wir eben auch die ganze Zeit versucht haben, so ein Konzept zu erstellen, dass wir versucht haben, diese Zeitreise gleichzeitig herzustellen und zu überwinden und das Berlin der 20er Jahre mit dem zeitgenössischen modernen Berlin irgendwie zu verbinden, um eben auch eine Beziehung herzustellen für den Zuschauer, zu sagen, dass Berlin damals war gar nicht so anders als das Berlin heute oder andersrum, das heutige so freizügige, supermoderne Berlin steht eigentlich auf den Schultern unserer Vorfahren, unserer Großeltern, Urgroßeltern, wie man das nennen will, die das eigentlich damals eben in einem Urknall der Moderne Anfang des 20. Jahrhunderts ja eigentlich alles innerhalb von nicht mal zwei Jahrzehnten aus dem Boden gestampft haben, also alles neu zu machen, was es vorher nicht gab und eben auch ungeheuer progressiv unterwegs waren und auch freizügig, da sozusagen eine Verbindung zu schaffen. Also wir wollten eben diesen um jeden Preis einen musealen Blick in die Vergangenheit vermeiden, sondern wollten eben eine Beziehung herstellen und haben eben auch bei dem Mokka FD so versucht, das eigentlich so umzusetzen, dass das gleichzeitig natürlich ein Ort der 20er Jahre ist, ganz klar, aber gleichzeitig, wenn man reinkommt, eigentlich das Gefühl hatte, wenn dieser Club heute hier und jetzt in Berlin aufmachen würde, würden alle begeistert reinrennen und sagen, das sieht ja toll hier aus.
Vielleicht würden Sie sagen, boah, so hat es wahrscheinlich in den 20ern ausgesehen. Oder wäre das schon wieder falsch?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, also wir haben uns immer so eben so entsprechende Freiheiten erlaubt. Letztendlich, glaube ich, war die Raumauffassung oder vielleicht doch noch eine andere. Also ich glaube, das Mokka FD, was wir so jetzt dargestellt haben, hätte es wahrscheinlich in den 20er Jahren nicht so geben können. Aber aus unseren Augen eben schon in der Verbindung umso mehr, ja. Also wir haben unter anderem natürlich, also das ganze Showlicht und so weiter, das war auf einem technischen Stand von heute mit Verfolgern und mit irgendwelchen Lichtwechselgeschichten. Das hatten die damals noch gar nicht gekonnt. Man darf eben dann auch wieder nicht vergessen, dass das schon ganz schön lange her ist und technisch war man da noch an einem anderen Punkt. Aber der Gesamteindruck musste sozusagen die Zeitreise für den Zuschauer und für uns und für die Protagonisten ermöglichen. Aber die Verbindung zu heute sollte eben da sein.
Wir haben jetzt gesagt, ganz viel findet drinnen statt, aber trotzdem, also auch die Stadtteile spielen ja eine Rolle. Und ich sag mal, Berlin nachbauen, das klingt für mich erstmal komplett wahnsinnig, weil es eben so viele einzelne Stadtteile hat. Sie haben das dann, glaube ich, auch am Set so ein bisschen aufgeteilt, ne? Wie genau?
Naja, wir haben diese Kulisse, wie gesagt, muss man sich also wie so einen großen Häuserblock vorstellen, entsprechend mit von 4 Straßen umzäunt, wenn man so will, oder beschrieben. Und da haben wir so einen Trick angewandt, dass wir sozusagen das ganz reiche Berlin, was wir als Charlottenburg bezeichnet haben, geht dann über in der nächsten Straße in das Kreuzberg, was damals eher ein bürgerlicher Stadtteil war, und geht dann um die nächste Ecke rum in den Wedding, was sozusagen dann der ärmste Stadtteil war. Und vorne wird es flankiert von der Friedrichstraße, in unserem Fall so genannt, wo sozusagen das gesamte Nachtleben und auch das Geschäftsleben sozusagen untergebracht wird, wo auch sehr moderne Bauten dazwischen waren. Und das Ganze aber eben auf engstem Raum. Das war sozusagen wie die Stadt, die natürlich noch viel mehr Facetten hat. Das waren jetzt sozusagen die 4 grundsätzlichen Themen, die wir einfangen wollten und eben auch dann auf engstem Raum zusammengestellt haben, ne?
Mein Gast in SWR 2 Tandem ist heute der Szenenbildner Uli Hanisch. Mit seinem Team hat er die Motive an den Filmsets innen wie außen der Fernsehserie Babylon Berlin gebaut. Und einen großen Teil davon nimmt eben auch eine komplette Straße, ein kompletter Häuserblock ein, der auf dem Gelände der Babelsberg Studios in Potsdam jetzt steht. Herr Hanisch, so viel ist von Berlin dieser Zeit eben gar nicht mehr übrig. Nach welchen Vorbildern oder Vorlagen haben Sie denn überhaupt gearbeitet? Also sowohl bei den Innenräumen als auch bei diesen Fassaden?
Naja, die Zeit ist ja natürlich fotografisch sehr gut dokumentiert. Oder ja, da gibt es so schon hunderte und tausende von Fotos. Lustigerweise, wenn man länger sich damit auseinandersetzt, und wir machen natürlich am Anfang über eine Themenrecherche, eine Bildrecherche, lesen uns in die Zeit und in die ganzen Themen eben ein. Irgendwann fangen dann die Bilder an, sich zu wiederholen. Also man findet dann oft dieselben, aber man kann da schon eine große Menge von Bildmaterial zusammenstellen. Und das ist eigentlich dann so die Grundlage der Inspiration, nach der wir uns richten. Also bei dem Entwurf der Fassaden draußen in der Neuen Berliner Straße in Babelsberg, ne, da wir mussten tatsächlich alle Fassaden selber entwerfen und gestalten. Das wurden wir auch schon oft gefragt, ob das sozusagen Abbilder von echten Fassaden sind, die in Berlin rumstehen. Das war nicht der Fall. Das machte irgendwie auch keinen Sinn, weil die musste natürlich, von den Maßen musste es stimmen und von den Anforderungen, die wir hatten, eben auch. Aber dann hatten wir wirklich über ein paar Monate so ein Büro mit mehreren Entwurfszeichnern, wo dann wirklich hunderte von kleinen Fotoschnipseln an den Wänden hingen, wo man sich eben dann die Details abgeguckt hat.
Das heißt, so etwas wie das Kaufhaus Adam und Söhne oder den Uhrmachermeister oder die Uhrmachermeister Siegler und Kraus, die hat es nie gegeben.
Die hat es so nie gegeben, nein.
Und die Werbung, die man da so sieht, also ich glaube, da wird irgendeine Zigarettenmarke auch angepriesen, die so nervenschonend sei.
Naja, die ganzen grafischen Vorlagen, davon gibt es natürlich umso mehr. Da haben wir uns zum Teil an Originale gehalten, zum Teil haben wir Sachen selber erfunden. Das ist immer eine wilde Mischung, ne? Und auf die man da zurückgreift.
Ja, aber also an einer Stelle habe ich schon geschmunzelt, ein chinesisches Restaurant in Berlin in den 20er Jahren, da haben Sie sich schon einen Scherz erlaubt, oder?
Nein, in der Tat nicht.
Nicht?
Das war auch eine dieser Gedanken zu sagen, was war damals, was ist heute, und wir wollten wollten rausfinden, ob es das, also ob es, weil wir haben ja mittlerweile, gibt es ja wahnsinnig viele asiatische Restaurants, vietnamesisch, wie auch immer, oder Sushi-Bars oder so, und das haben wir dann recherchiert, was es da schon gab und was nicht, und es gab tatsächlich, ich glaube 1924 hat das erste chinesische Restaurant in Berlin eröffnet. Ach. Das war, sah natürlich anders aus als dann bei uns. Das hat, spielte bei uns ja auch keine Vordergrundrolle, sondern war wirklich einfach im Hintergrund. Es hatte den Namen, den ich leider nicht mehr weiß, und den haben wir auch übernommen und haben uns einfach sozusagen den Spaß erlaubt. Ne? Also einfach das rauszufinden, das, was, und wenn man denkt, wow, das gab's schon, ja, das war schon da. Das sind die allerersten Versuche, und das haben wir dann mitgenommen.
Haben Sie auch irgendwie viel Filme geguckt, die entweder mit dieser Zeit sich auseinandersetzen oder sogar aus der Zeit stammen? Oder bringt einen das nur durcheinander bei so einer Aufgabe?
Nein, also das, natürlich die Filme aus der Zeit selber sind immer sehr interessant. Also
Fritz Lang wahrscheinlich oder so.
Ne? Naja, das ganze Programm Hoch und Runter, die waren ja natürlich auch noch, also die waren ja wiederum anders. Die kamen ja aus der Zeit und sind dann damit nochmal ganz anders umgegangen. Die Kulissenhaftigkeit, um auf dieses Wort zurückzukommen, spielte ja damals noch eine viel größere Rolle. Damals wurden Filme eigentlich grundsätzlich in Filmstudios künstlich sozusagen hergestellt, also sehr viel bühnenhafter als heute. Insofern war das dann für uns keine große Vorlage. Und Filme über die Zeit guckt man sich auch an. Man merkt, da haben wir dann festgestellt, also speziell im deutschen Film gibt es zwar unendlich viele Filme, die im Dritten Reich spielen, aber weniger, also deutlich weniger, die davor spielen, wobei sich die Stadt natürlich, die Stadt Berlin im Speziellen, jetzt in den 5 Jahren oder 10 Jahren, die dann dazwischen liegen, wenn man so will, hat sich natürlich architektonisch oder sonst wie auch nicht besonders stark verändert, bis hin natürlich zu der Kriegszerstörung. Aber die 20er Jahre sind komischerweise, also im, speziell das, die 20er Jahre in Deutschland sind doch relativ unbehandelt. Ne?
Jetzt haben Sie ja eben auch, wenn ich wieder auf diese Kulisse komme, es muss einfach beeindruckend sein, sowas zu machen, oder? Also wie oft bekommt man als Szenenbildner so eine Gelegenheit in einem Berufsleben?
Also in der Größenordnung passiert es einem garantiert nicht jeden Tag. Ich hatte es vorher in dem Ausmaß nicht. Also dass wir Außenbauten machen, das passiert schon mal, dass man irgendwo was an- oder umbaut oder was erfindet. Ich habe irgendwann mal 1996 für Helge Schneider eine so eine, fast wie so eine Puppenstraße gebaut, mit großem Spaß. Aber in der Größenordnung ist das natürlich was ganz Besonderes. Ob das nochmal kommt, weiß ich nicht. Ich bin auch noch nicht am Ende meines Berufslebens,
wer weiß. Natürlich nicht, nein, nein, aber ist schon was Besonderes.
Ja, ganz toll. Also das war eine ganz einmalige Chance. Und da sozusagen den Brückenschlag zu machen, weil die Babelsberger brauchten eben, die hatten vorher schon eine Berliner Straße von dem Film Sonnenallee übernommen, die dann 20 Jahre da rumstand, die dann abgerissen werden musste.
Also wo man auch andere Sachen da mal drin drehen kann.
Ne? Ja, und also sehr, sehr,
bei Ihnen natürlich auch so, ne? Klar.
Ja, ja, die ist sozusagen allen Kunden, die da hinkommen wollen, steht die zur Verfügung. Und dann werden andere Sachen dort gedreht. Und wir konnten aber eben für uns, oder wir hatten die Entwurfshoheit sozusagen, konnten das für Babylon Berlin entwerfen, aber immer vor dem Hintergrund, dass es eben dort stehen bleibt und dann für alle anderen auch zur Verfügung steht.
Apropos stehen bleibt, wie vergänglich ist das, was Sie schaffen? Also wird es oft auch einfach abgerissen, oder?
Ja, innerhalb von Minuten. Also das ist tatsächlich so, man muss sich wirklich vorstellen, dass also auch gerade bei sowas wie Babylon Berlin, wo es eben so viele Schauplätze gibt, dass ein Drehteam an einem komplett eingerichteten, weiß ich nicht, egal was für ein Motiv, vielleicht manchmal nur einen halben Tag oder einen ganzen Tag dreht, wir meistens, weiß ich nicht, Wochen oder vorbereiten, tagelang einrichten, dann wird eben der Tag gedreht und in dem Augenblick, wenn die Kameras abgebaut werden, kommen eigentlich schon die Mitarbeiter und reißen alles auseinander. Also die meisten Filmsets stehen sozusagen in ihrer Vollkommenheit 24 Stunden oder wie auch immer, so in der Größenordnung, und vorher gab es sie so nicht und danach auch nie wieder. Also das ist ein ewiger Recycling-Prozess sozusagen, rein, raus, ganz schnell.
Ein Blick hinter die Kulissen der Erfolgsserie Babylon Berlin war das im wahrsten Sinne, denn mein Gast hat sie mitgebaut, bauen lassen, der Szenenbildner Uli Hanisch. Herzlichen Dank für den Besuch, Herr Hanisch.
Danke Ihnen und schönen Abend noch.
Am Mikrofon desgleichen war Fabian Elsesser, die Redaktion hatte Rudolf Linsen, Musikauswahl Tristan Reiligen, Technik Dieter Hollig. Der Stumme Tod, die Hörspielserie zur aktuellen Babylon Berlin Staffel, finden Sie auch auf unserer Internetseite swr2.de, in unserer swr2-App und in der ARD Audiothek.